Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mitten dabei ist der Frank.
Hallo.
Der Markus.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Markus kennt ihr natürlich auch aus anderen Podcasts, die wir hier nicht weiter erwähnen wollen.
Was? Wie? Wieso wollen wir die nicht erwähnen?
Am Ende vielleicht.
Also in 3-6.
Was nicht? Wenn alle ausschalten.
Was denn noch? Ich dachte, den Polyeder-Podcast gibt's gar nicht mehr, Markus. Was ist denn da los?
Oh, tief in die Wunden,
ja,
das Salz.
Ich weiß. Aber wer sich natürlich für weitere Sachen mit Markus interessiert, der kann ohne Probleme beim 3W6 Podcast einschalten. Wir verlinken das natürlich unten und wir freuen uns natürlich sehr, dass du hier bist. Zugeschaltet aus Wien.
Ja, danke, ich freue mich auch. Immer wieder.
Gast aus auswärts. Keine Kosten und Mühen gescheut. Hier bei uns im Studio.
Und Frank ist natürlich auch wieder dabei, der Erfinder sozusagen dieser Serie hier und auch der diesmal wieder für die Filmauswahl zuständig. Und wir befinden uns in einem weiteren Teil unserer Spielfilmreihe und wir wollen uns heute mit zwei besonderen Filmen beschäftigen, die aus dem Genre Horror stammen. Und Frank, was hast du denn Tolles für uns ausgesucht?
Ich habe zwei großartige Gruselschinken ausgesucht. Zum einen Stadt der Toten oder City of the Dead. Von 1960.
Oder Horrorhotel, wie
oder
ich
auch Horrorhotel,
habe.
Ja, aber eigentlich eher Stadt der Toten von 1960 und Horror Express oder auch Der Tod fährt erste Klasse von 1973.
Kann man die Filme noch gut kriegen?
Grundsätzlich kann man die noch ganz gut kriegen. Stadt der Toten gibt's in einer sehr günstigen DVD, die kriegt man gebraucht für unter 5 Euro. Und auch in der Blu-ray mit ein bisschen Extra-Kram und Mediabook und so, das kostet ein bisschen mehr, aber ist grundsätzlich verfügbar. Horror Express oder Der Tod fährt erste Klasse gibt's auch als DVD, deren Qualität allerdings nicht so berauschend ist, aber ja, reicht zum Gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ein bisschen recherchiert. Anscheinend ist der Horror Express auch Public Domain. Ich habe da nicht so eine richtig verifizierte Quelle gefunden, aber ich sag mal, wenn man im Internet ein bisschen sucht, dann findet man den auf jeden Fall.
Ja, das ist bei manchen von diesen alten Filmen ist das dann ganz merkwürdig mit der Rechtegeschichte. Habe ich auch irgendwie festgestellt, den findet man dann doch relativ zügig. Fand ich etwas befremdlich, aber gut.
Normalerweise ist es nur bei US-Filmen, weil da ist es wirklich so, dass wenn du die richtige Copyright-Notiz in den Credits vergisst, wie zum Beispiel bei Night of the Living Dead, dann ist er Public Domain. Also rechtlich absolut klar. Dumm für George Romero, aber es ist so.
Er hat ja dann weitere gute Filme gemacht noch.
Ganz recht.
Und jeder Depp bringt den Film jetzt auf DVD raus.
Das stimmt, ja. Das ist bleibt dabei. Ja, Kern der Reihe ist natürlich, wir wollen uns mit den Filmen beschäftigen und sie dann abklopfen auf rollenspielerisches Material. Das haben wir schon mal gemacht in der ersten Episode, wo wir uns zwei Fantasy-Filme vorgenommen haben. Diesmal, wie gesagt, zwei Horrorfilme. Wichtig ist, dass der Zuhörer eigentlich die Filme schon gesehen haben sollte. Also wir sind jetzt gleich nicht verlegen, den gesamten Film zu spoilern, alle Inhalte zu verraten und alle Szenen abzuklappern, die uns irgendwie brauchbar erscheinen. Das heißt also, wer den Film noch nicht gesehen hat, wird dann sozusagen komplett, jede Spannung wird dann komplett genommen.
Das muss jetzt aber nicht heißen, dass der Film dann nicht mehr sehenswert ist. Also auch wenn man den jetzt vielleicht nicht gesehen hat, wir werden ja nicht jedes Detail hier entlarven. Und ein Film besteht ja nicht nur aus Plot. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Also es kommt ja auch ein bisschen da auf die Schauspieler, auf die Atmosphäre, auf die Kamera und was auch sonst so alles da anfällt an. Also nur wenn man einen Film wiedergibt in so einem Audioformat, ist er ja nicht verschenkt.
Wir wollen aber zumindest sagen, dass wir schon davon ausgehen, dass man den Film gesehen hat, damit wir eben nicht auch die ganze Handlung nochmal nacherzählen und so weiter. Aber wir wollen zumindest ganz kurz erzählen, worum es geht. Und wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, wir wollen mit der Stadt der Toten beginnen, aus chronologischer Sicht. Und Markus, du kannst die Stadt der Toten oder das Horrorhotel doch den Zuschauern kurz vorstellen. Worum geht's und wer spielt da überhaupt mit?
Ja, die Stadt der Toten ist ein Film von 1960, relativ kurz. Ich glaube, der ist unter 90 Minuten sogar. Worum geht's plotmäßig vielleicht mal zuallererst? Es geht, der Film fängt in medias res an. Wir sehen eine Hexenverbrennung im späten 17. Jahrhundert in Massachusetts. Also es wird oft verbrennt die Hexe geschrien und am Schluss gibt's aber so eine Andeutung, dass man den Herrn Lucifer anruft und dass vielleicht das mit dem Toten nicht ganz so ernst genommen wird. Und dann gibt's einen schnellen Schnitt in die Gegenwart, also in die Gegenwart der 1960er Jahre, zu einer Vorlesung, die unser verehrter Freund Christopher Lee hält. Dieser Professor erzählt also die Geschichte von der Hexenverbrennung im Jahre 1692 und hat eine junge Studentin, die sehr interessiert daran ist und sogar so interessiert, dass sie ihre Sommerferien dafür opfern möchte, das ist jetzt ein seltsam gutes Verb dafür opfern möchte. Mir passieren solche Dinge immer, ich weiß nicht, das ist mein Unterbewusstsein.
Hoppla!
Ja, Spoiler Alert! In eben diese Stadt, wo das passiert ist, nämlich Whitewood, Massachusetts, zu reisen. Und der gute Professor kennt sich dort so gut aus, dass er gleich noch ein Hotel empfiehlt, nämlich das
Horrorhotel.
Das Horrorhotel. Das Raven's Inn. Das Raven's Inn, selbstverständlich muss das so heißen. Also sie fährt dann dorthin in diese kleine Stadt, die so ausschaut, als wäre dort die Zeit stehen geblieben und das hätte dort eine Trockeneisfabrik, ein großes Leck.
Ja, die Nebelfabrik, ja, nebenan.
Es ist oh, recht, ja, düster und neblig und die Leute schauen sie auch alle etwas verwundert an, dass sie da als Außenseiterin ankommt. Sie steigt dann dort ab. Das Raven's Inn wird von einer Mrs. Newlis geführt, deren Gesicht uns seltsam bekannt vorkommt. Die ist auch irgendwie etwas komisch. Und weist ihr dann ein Zimmer zu, da ist natürlich im Boden eine Falltür, die keinen Griff mehr hat und so weiter und so fort. Und dann forscht sie nach, findet auch mal bei einer ein paar oder eigentlich sehr wenige Informationen, hauptsächlich verlasst diese Stadt, es ist zu gefährlich, beim Pfarrer, der zwar noch eine Kirche hat, aber keine Gemeinde mehr und sich dort in der Kirche verschanzt. Der Pfarrer hat eine Tochter, die hat dort ein Antiquitäten Geschäft aufgemacht. Das ist auch eine Außenseiterin, das heißt, sie ist eine junge Frau. Dort findet sie ein altes Buch über die Hexenprozesse und einige Informationen, wie das damals so abgegangen ist. Und dann passiert natürlich all das, was sie herausfindet in diesem Buch, mehr oder weniger 1:1. Und sie ist schnell mal auf der Opferliste ganz oben, weil es wird natürlich ein Hexensabbat geplant und die Hexe, die damals verbrannt wurde, das war Elizabeth Selwyn und jetzt lesen wir das im Kopf mal alle rückwärts. Selwyn Newlis. Ah, okay. Also die Horror-Hotel-Inhaberin ist natürlich die untote Hexe und wir finden dann heraus, dass der Herr Professor ebenfalls aus diesem Ort stammt und nicht nur aus diesem Ort stammt, sondern auch bereits im 17. Jahrhundert geboren worden ist. Und die brauchen dann zweimal jährlich Jungfrauen, die zu Opfern sind. Und was ein bisschen überraschend ist in dem Film, ist, dass die vermeintliche Hauptfigur in der Mitte des Films abgeschlachtet wird.
Ja, das erinnert auch irgendwie an so einen anderen Klassiker. Da musste ich direkt an einen anderen Film denken, den ich jetzt nicht spoilern will.
Der ist aber auch schon 40 Jahre alt und, glaube ich, so Teil der Popkultur, dass ihn wahrscheinlich jeder kennt. Aber gut, lassen wir das mal hier im Nebel, ja, des
Nebel der Stadt,
des Horrorhotels. Ja,
ah ja, genau, das passt auch sehr gut dazu. Ja, dann treten quasi neue Protagonisten auf den Plan, nämlich der jungen Studentin Bruder und ihr Freund.
Ja, ich glaube, das ist der Freund. Ja.
Genau, ja, und die erreichen sie nicht mehr und treten dann auf den Plan und versuchen dann im selben Aufwasch zu verhindern, dass die Tochter des Priesters als zweites Opfer dieses Jahr geopfert wird. Hauptsächlich nutzen sie dafür herumstehende Kreuze, aus denen Blitze schießen. Also es sind irgendwie so Laserkreuze, die dann diese untoten Hexen verbrennen.
Sehr, sehr effizient.
Ja, absolut effizient. Und damit findet der Film dann auch seinen Abschluss und seinen Höhepunkt.
Ich muss ja gestehen, ich bin ja Fan von diesen alten Filmen und das mit dem Nebel ist total bescheuert, aber das ist trotzdem sehr atmosphärisch. Ich gucke sowas immer sehr gerne.
Ich fand das auch total klasse.
Auch das Schwarz-Weiß ist ein richtig schöner Schwarz-Weiß-Film. Kann man wirklich nicht meckern.
Da kommt auch der Nebel richtig gut rüber. Also es ist wirklich so, und das ist jetzt, also wenn man den Film nicht gesehen hat, sobald die Stadt betreten wird, ist da ein Nebel, der so dicht ist, dass man den Boden nicht sehen kann. Egal, wo man in der Stadt ist, man sieht den Boden nicht. Immer wabbert überall Nebel umher und immer ist der Friedhof in Sichtweite. Das ist auch irgendwie, also überall sind diese alten Holzhäuser und der Friedhof und der Nebel. Und dann laufen immer so diese Leute, die alle in Schwarz gekleidet sind und irgendwie einen Hut auf und einen Mantel und laufen dann irgendwie so in Zweierpärchen allein da rum oder so. Also das finde ich total klasse. Das ist wirklich gut gemacht, wie da diese düstere Atmosphäre aufgebaut wird. Mit haufenweise Klischees. Ja, aber gut.
Nennen wir mal ein paar der Klischees. Ich fange einfach mal an. Der unheimliche Anhalter, der mitgenommen wird und dann noch kurz bevor das Ziel erreicht wird, verschwindet aus dem Automobil.
Das macht er auch zweimal.
Das macht er zweimal, ja. Bevor man aber vorher nach dem Weg gefragt hat, bei dem merkwürdigen Tankstellenbesitzer.
Der auch sagt, Whitewood, da fährt doch sonst nie jemand hin.
Genau.
Der das auch, glaube ich, sogar dreimal macht. Der wird dreimal gefragt im ganzen Film. Also dieser Film, der ist echt, ich glaube aber auch, das liegt daran, weil er aus den 60ern kommt, da gab es diese ganzen Klischees wahrscheinlich noch gar nicht so krass. Der wendet die hier echt auf Teufel komm raus an. Auch genauso der Keller mit den Spinnweben behangen. Also überall sind diese Spinnweben im Weg und in den Ecken. Und als wenn da noch nie einer langgegangen wäre, obwohl die da ständig ihre Leute opfern, sind da überall Spinnweben in dem Keller. Ja, der Friedhof, hatte ich ja auch schon gesagt, der da total prägnant überall ist. Immer, sobald man draußen ist, der sofort zu sehen ist.
Es gibt auch recht viel Symbolismus, der so mit der großen Kelle angerichtet wird. Also das Thema Feuer ist zum Beispiel ganz stark.
Oh ja.
Ja, und was der Film auch super kann, sind Matchcuts. Also zum Beispiel dann direkt von der brennenden Hexe und dem schreienden Volk auf den Professor zu schneiden, der Burn the Witch ruft, oder halt vom Feuer direkt auf die Hexe. Oder, ja.
Ja, wo sie abgestochen wird und dann direkt in die Torte, wo gerade angeschnitten wird.
Richtig, oh ja.
Also auch so ganz viel so Dinger. Ja, das ist auch richtig, richtig schön. Das gibt's echt nicht mehr.
Ja, doch. In Bram Stoker's Dracula gibt's so einen Matchcut, wo einem Vampir der Kopf abgeschlagen wird und dann direkt auf so einen Schweinebraten, der serviert wird, so in runder Form. Also der hat da diese Klischees noch einmal genommen und so richtig fett serviert. Aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Was ich ganz erfrischend fand, war eigentlich die Hauptfigur, also die eben in der Mitte des Films dann tragisch umkommt, aber eine Frau als Hauptfigur in den 60er Jahren, weiß ich gar nicht, ob das dann auch so alltäglich war, gerade im Horrorgenre, fand ich ganz interessant. Zumal die Dame dann auch recht züchtig angekleidet war, also nicht wie bei den zahllosen Hammer-Horrorfilmen.
Einen Shot gibt's, also einmal genau, kriegst du ein bisschen Payoff.
Richtig.
Ja.
Für die 60er ist die auch ziemlich tough, also die sagt ja auch, ich fahre da jetzt alleine hin, ja, ich will mir da selber ein Bild von machen, von der Sache mit dieser Hexenverbrennung, und ich fahre da jetzt einfach alleine hin und dann recherchiere ich da und dann geht's zu der Kirche und quatscht mit dem Irren da und dann geht's in den Laden und
Wissenschaftlerin, ne?
Also, geht dann noch so, will noch auf die Feier oder nicht, geht da in den Keller und guckt sich da an, also die macht da ja auf eigene Faust, jetzt nicht alles wirklich, also man könnte jetzt sagen, die ist ein bisschen dumm, aber auf jeden Fall jetzt nicht so eine hilfloses Damsel in Distress.
Sie ist aktiv. Ja, genau, sie ist aktiv, ne? Also sie sucht sozusagen selber, ja, leider findet sie ja dann eben ihr Schicksal in diesem kleinen Dorf, aber trotzdem, sie ist aktiv und sie wartet nicht, dass irgendwas zu ihr kommt. Das fand ich auch ganz erfrischend.
Was aber auch noch richtig klischeehaft ist, sind ja auch noch diese ganzen anderen Charaktere, ja. Dann gibt's ja diese stumme Dienerin im Hotel, die nicht redet und ihr helfen will, und dann gibt's der Priester ist blind, auch ganz wichtig.
Ja, der blinde Seher, ja.
Der blinde Seher und dieser zwielichtige Anhalter, der ja auch noch mehr im Schilde führt und eigentlich auch zu diesem ganzen Hexenzirkel mit dazugehört. Ja,
der von Norbert Gastel synchronisiert wurde, Homer Simpson.
Und Christopher Lee als quasi Kultanführer, der in seiner Freizeit Tauben opfert.
Ja. Was ich sehr gut fand, war die Darstellerin der Hexe, / Hotelinhaberin, die Patricia Jessel. Ist sonst eher eine Theaterschauspielerin, das merkt man aber auch, die hat so einen ganz starken Ausdruck und auch so ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, ist auch die einzige, die so wirklich heftig geschminkt ist in diesem Film. Die spielt sonst in so einer Römerkomödie, hat die noch einmal mitgespielt, aber sonst eher am Theater, da hat sie auch einige Preise gewonnen. Die fand ich sehr stark, ansonsten sind die Schauspieler und auch die Dialoge schon eher ein bisschen hölzern. Und was mich auch extrem irritiert hat an dem Film, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir schon so baden in den Klischees, dass der Plot so extrem vorhergesagt wird. Also dass so super offensichtlich ist, was passieren wird für alle Beteiligten außer die Hauptfigur.
Ja genau, sie liest ja im Grunde das ganze Ritual, wie halt die Jungfrauen geopfert werden von den Hexen, liest sie ja in dem Buch. Sogar illustriert. Und dann passiert ihr halt genau dasselbe, so nach und nach, ja, dass sie dann halt irgendwie diesen Vogel in ihrer Schublade findet und diese ganzen anderen Andeutungen da und sie schnallt einfach nicht. Irgendwie, nö, ich gehe jetzt mal in den Keller so.
Was halt auch auffällt bei diesen Filmen generell und diesen beiden Filmen insbesondere, ist, dass damals insbesondere das Horrorgenre so viel langsamer war als heute. Ja? Da wird alles relativ gemächlich und mit einer anderen Stimmung, in die man sich erstmal eingrooven muss, aufgezogen. Und wenn man sich denkt, dass 10 Jahre später halt The Thing da war, das sind dann einfach, der fängt auch langsam an, ja, dreht dann aber extrem auf. Das sind einfach Sehgewohnheiten, die wir nicht mehr haben.
Und dabei ist der Film gar nicht so lang, wie du ja eingangs schon erwähnt hast. Das sind dann irgendwie knapp 90 Minuten und
weniger, das ist unter 80.
Ja. Unter 80, ja.
Und gut. Dafür ganz schön langatmig.
Ja, ja, richtig, das stimmt. Und große Schocks gibt's ja eigentlich auch nicht, also zumindest für uns nicht. Aber das ist auch dann bei Filmen aus den 80ern oder so, merkt man auch schon, die Schockeffekte funktionieren nicht mehr, weil wir viel schnellere Schnitte und lautere Geräusche gewohnt sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bleiben wir nochmal bei dem Horrorhotel bzw. der Stadt der Toten. Welche rollenspielerischen Anleihen kann man denn daraus übernehmen? Also was sind denn so schöne Elemente, die sich sehr gut übertragen lassen oder auf die man aufbauen könnte im Rollenspiel?
Man kann auf jeden Fall diese Klischees da irgendwie aufgreifen. Man sollte vielleicht nicht ganz so massiv damit umgehen wie der Film, aber so vereinzelte Sachen, finde ich, kann man locker immer mal wieder aus der Mottenkiste holen. Also ob es jetzt der Tankstellenwärter ist oder der über alles hängende Nebel oder der blinde Priester, also sowas kann man wunderbar rausholen. Was auch so total Klischee ist, sind die Kuttenkultisten. Ja, die ganzen Hexenleute, die haben alle diese Kutten an mit so Mütze auf und schwarz, ne, und ihren Dolch, das ist so richtig wie so diese Klischee-Kultisten aus dem Cthulhu-Abenteuer. Also das fand ich auch ganz schön, das mal überhaupt so zu sehen, weil ich wüsste jetzt auch gar nicht so ein konkretes Beispiel, wo das sonst auftaucht.
Die Kultisten-Uniform, ja.
Ja, genau, die Kultisten-Uniform.
Ich fand, das Ganze war ohnehin so eine Art Innsmouth-Szenario. Also, ne, das ganze Dorf steckt dann irgendwie da drunter, weil das Dorf besteht dann eben nur noch aus hier Hexen und Kultisten eben. Das fand ich ganz gut. Den Nebel, also wie gesagt, den Nebel, da kannst du schon ein eigenes Szenario drum hier. Das ist das Dorf, wo niemand den Boden sieht. Was ist unter dem Boden, wenn du den Nebel wegmachen könntest oder sowas?
Der Studioboden ist ganz einfach.
Ja, 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 sind Bretter wahrscheinlich, ja. Es sieht wirklich sehr künstlich aus, das Dorf, also.
Was ich auch ein gutes Element finde, obwohl es so einfach ist, ist die Tatsache, dass die Person, die dich aufs Abenteuer schickt, nachher der Bösewicht ist, ja. Also ist eine relativ einfache Wendung und trotzdem sehe ich sie eigentlich im Rollenspiel recht selten. Das fand ich ganz cool gemacht.
Das stimmt. So eine Idee, die mir gekommen ist, war dieser erzählerische Prolog am Anfang, so wo halt irgendwie so die Vorgeschichte von allem ganz kurz umrissen wird und jeder weiß irgendwie, was damals passiert ist. Kann man vielleicht auch als Rundeneinstieg, dass man halt so einen Mini-Monolog als Spielleiter hat, in dem halt, wie in dem Beispiel, halt diese Hexenverbrennung von vor 300 Jahren einfach mal nochmal so aufgegriffen wird und mal kurz irgendwie rekapituliert wird und jeder ist dann irgendwie so auf diesem Stand. Die Charaktere, die man spielt, die wissen das vielleicht nicht so, aber es ist halt so ein bisschen Metawissen, was mitschwingt und darum geht's jetzt auch dann in der Runde oder heute Abend, ja, um diese Hexenverbrennung oder um dieses Dorf, in dem das passiert ist. So, das nimmt ja noch nichts vorweg, also auch dieser Prolog, der sagt ja auch noch nicht so, aha, da in dem Dorf, da werden jetzt in der Gegenwart lauter Frauen geopfert und die Hexe ist untot und macht da irgendwie, was sie will. Aber es teasert halt schon so ein bisschen an und bringt den Ganzen so in die Stimmung. Also sowas kann man sicherlich auch mit anderen Plots machen, aber das fand ich auch ganz gut.
Ich finde das mit dem Thema Feuer fand ich gar nicht schlecht. Markus hatte ja vorhin erwähnt, es wird immer sehr deutlich gemacht, das Thema mit dem Verbrennen und so. Und wenn am Ende dann das Kreuz benutzt wird, gehen die natürlich auch alle in Flammen auf, weil sie ja eben verbrannt wurden und sowas. Mag im Film vielleicht zu viel sein, aber im Rollenspiel könnte das ganz gut funktionieren, weil da muss man dann auch gerne mal ein bisschen weiter ausholen mit der Klischeekeule oder der Themakeule, damit das auch ankommt.
Ich frage mich, wie gut das funktioniert oder wie stark das auch ankommt und angenommen wird, wenn du so thematisch/symbolische Motive wählst, die sich durchziehen durch ein Abenteuer. Aber ich finde es jedenfalls sehr reizvoll.
Was man hier in dem Film auch ganz gut hat, ist irgendwie so eine exemplarische Ermittlungskette. Und auch wie halt die Charaktere ins Abenteuer stolpern. Also zum einen hast du halt die Studentin, die halt von dem Bösen halt ins Dorf gelockt wird, um dann da ihre Ermittlungen anzustellen, ihre Forschung, Recherchen. Dann geht sie halt von dort nach dort und kriegt das Buch und unterhält sich mit den Leuten, schaut sich die Orte an. Im Grunde auch das, was man halt in so einem Cthulhu-Abenteuer tut, wenn es da irgendwas Interessantes gibt. Aber noch besser ist eigentlich der Folgeaufhänger ab der Mitte, weil dann verschwindet ja im Grunde die Schwester bzw. Freundin. Und die anderen, also der Bruder und der Freund, machen sich halt dann zusammen auf den Weg, um rauszufinden, was ist passiert. Also es ist im Grunde auch so dieser klassische Gruselabenteuer-Aufhänger, ja, um halt die Leute an diesen Ort zu kriegen. Und dann halt, dass sie irgendwie einen Startpunkt haben, ist im Grunde noch ein besserer Aufhänger als halt das andere. Natürlich ist dieser, seine Freundin ist verschwunden, Plothook ein bisschen ausgelutscht, aber ich fand es halt auch schön, dass mal in so einer Form halt zu konsumieren.
Ich glaube, am besten funktionieren natürlich alle Klischees und so weiter, wenn man wirklich sowas wie die Blood Brothers-Reihe spielen würde. Also ein bewusstes Szenario, was sozusagen auch diese Klischees und diese Tropes alle aufs Korn nimmt. Da kannst du natürlich ohne Ende, kannst du den Film gucken und das kannst du wirklich fast nachspielen, das ganze Ding, weil das schon so klassisch konstruiert wurde. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach funktioniert das ziemlich gut und als ich das Ding fertig geguckt habe, dachte ich auch, hey, das ist, wenn das jetzt irgendwie keine Hexen wären, sondern wenn es irgendwie der Cthulhu-Kult gewesen wäre, wäre es ein super Cthulhu-Film. Und ich würde den wahrscheinlich jetzt in einer Liste auch aufnehmen für Cthulhu-Filme. Der hat, ich fand den wirklich gut. Also, und war mir völlig unbekannt.
Also, ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Ich stehe ja sowieso auf alte Filme und der ist wirklich ein gutes Beispiel. Der ist schön kurz, knackig und er hat irgendwie so alle Klischees, die man sich so vorstellen kann, zusammengepresst da drinne. Natürlich hat er auch so seine langatmigen Momente, aber insgesamt auf jeden Fall sehenswert. Also ich würde ihn empfehlen, ganz klar. Und Christopher Lee ist sowieso super. Und Filme, in denen jeder Gast einen Drink angeboten bekommt, ist sowieso, ja, das sind die guten alten Zeiten. So, immer die wenn Zeichen irgendjemand da bei dem Professor ankommt, dann möchten sie einen Drink und möchten sie einen. Und,
ja, vormittags.
Einen. Genau, ja, ist egal natürlich. Welche Uhrzeit, er hat ja schon einen in der Hand und dann kommt der Besucher, dann muss er auch einen kriegen.
Ist nur fair. Ja, also mich hat der Film nicht wirklich so mitgerissen. Ich habe also mehr gelacht als mich gegruselt. Aber ich kann auch, sagen wir so, die super straightforwarden, super einfachen Plot schätzen. Und ich glaube, da bin ich ganz bei dir, Daniel. Diesen Plot, der ist nämlich auch einfach, schlicht, geradlinig und eindeutig genug, dass du ihn echt 1:1 an der Rollenspielgruppe vorsetzen könntest.
Glaube ich auch. Kommen wir zu einem Plot, der etwas merkwürdiger ist von der Konzeption, aber ebenfalls Christopher Lee als Hauptperson oder eine der Hauptpersonen hat. Ja, das Ganze ist der Horror-Express und er spielt in der Transsibirischen Eisenbahn. Frank, erklär doch mal kurz, worum es geht. Gut, dass ich das nicht machen muss. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Nee, der Film ist wirklich ein bisschen komplexer. Ich werde da vielleicht auch den einen oder anderen Punkt jetzt unterschlagen. Ja, wie du schon sagst, der ganze Film spielt in der Transsibirischen Eisenbahn. Er spielt 1906, wenn ich mich nicht irre. Und startet in der Mandschurei, in der halt eine Expedition, angeführt von Christopher Lee, eine sagenhafte Entdeckung gemacht hat, nämlich einen Affenmenschen, so einen eingefrorenen, so wie Ötzi oder so. Und den wollen die halt nach Europa bringen, mit der Eisenbahn erstmal nach Moskau und dann halt weiter nach London, denn das sind ja alles Briten. Und ja, richtig, genau, richtig. Und dann wollen die den da untersuchen oder was auch immer. Das ist so der Initialaufhänger. Von der Expedition kriegt man eigentlich gar nichts mit. Der Film startet direkt irgendwie da am Bahnhof. Auf jeden Fall ist diese ganze Expedition nicht großartig dargestellt. Da sind aber noch viele andere Gäste auf der Transsibirischen Eisenbahn. Das ist ja auch so ein Luxuszug, ja, wie der Orient Express. Es gibt so einen Salonwagen und Schlafwagen und also auch eine Menge andere, mehr oder weniger kuriose Gäste. Es gibt da andere Professoren, es gibt eine Bakteriologin. Dann gibt es die Gräfin und den Graf, die begleitet werden von einem Mönch, der vielleicht auch Böses in Schilde führt. Es gibt auch einen Inspektor und ein recht umfangreiches Ensemble da in dem Zug. Der Zug fährt los und wie sollte es anders sein? Natürlich ist irgendwas faul mit dem gefundenen Affenmenschen, denn der erwacht im Grunde wieder zum Leben und dann läuft so nach diesem 10-Kleine-Legerlein-Prinzip in dem Zug werden der ein oder andere Gast oder Zugbegleiter zum Opfer des Affenmenschen. Und die Besatzung des Zuges versucht, das Ganze irgendwie aufzuklären. sodass wir so im Grunde der Initialaufhänger, denn das, was dahinter steckt, ist noch viel größer und bedrohlicher, als es den Anschein macht. Unter der Annahme, dass der Zuhörer den Film gesehen hat, werde ich jetzt auf weitere Details des Plots verzichten, denn das Ganze nimmt dann doch relativ umfangreiche Maßstäbe an. Es gibt noch einen Überfall auf den Zug und das Ganze hat auch kosmische Ausmaße.
Es ist kosmischer Horror, ja.
Es ist kosmischer Horror, der auch da sich wiederfindet, und da jetzt alles vorwegzunehmen, wäre wirklich schade. Und auch nicht einfach.
Das ist richtig. Wichtig ist, wer spielt noch mit in dem Film?
Neben Christopher Lee spielt auch noch Peter Cushing mit. Im Grunde sein Kompagnon aus der guten alten Hammer-Horrorfilmzeit. Also ja. Frankenstein ist zurück, nachdem er jetzt vor einigen Wochen wiederbelebt wurde.
Ja, bitte.
Sehr
ich gut. Möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass das Gesicht von Peter Cushing unantastbar ist.
Ja, das unterschreibe ich.
Das ist wohl wahr. Ja, das ist ein unglaublich markanter Schauspieler, muss man einfach sagen.
Ja, einer meiner Lieblingsschauspieler, deswegen bin ich auch ein bisschen erschüttert.
Ich kann das verstehen.
Nicht aufgrund dieses Films, dieser hier ist super.
Es gibt, wie gesagt, so viele Sachen in diesem Film, die alle in dem circa 90 Minuten oder so untergebracht wurden. Das ist also faszinierend. Gerade zum Ende hatte ich den Eindruck, da wurde hart hin und her geschnitten bei gewissen Sachen, und ich, ja, das kann man wirklich nur jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Das ist echt sehr, sehr ungewöhnlich. Man sagt ja oft, dass Filme besonders zitierfähig seien, aber hier im Horror Express muss ich wirklich sagen, da jagt ja ein Top-Zitat das nächste. Unter anderem einer meiner Lieblingssachen war, als dann eben rausgefunden wurde, dieses Fossil, dieser Affe, ist der Täter. Da heißt es so schön: Wollen Sie sagen, ein 2000 Jahre alter Affe hätte das getan? Und Christopher Lee sagt dann sehr trocken: Es muss so sein. Weil es gibt natürlich keine andere Erklärung. Es könnte kein anderer Täter gewesen sein, weil da ist ja auch noch eine Spionin an Bord, die hier vielleicht irgendwie was verheimlichen möchte. Nein, nein, es muss dieser 2000 Jahre alte Affe sein.
Ja, und zuerst ist er ja noch total skeptisch. Da gibt es ja noch diese andere Szene am Bahnhof, ja. Da ist diese Kiste, in der der Affenmensch ist, und dann geht der Mönch dahin, dieser Irre, und nimmt seine Kreide und will ein Kreuz auf die Kiste malen.
Großartig.
Und es geht nicht. Und dann sagt er: Wo das Böse ist, ist kein Platz für das Kreuz. Und Christopher Lee meint nur so: Das ist doch Blödsinn.
Absolut großartig. Übrigens auch eine super Szene schon fürs Rollenspiel hier. Ne? Wo das Böse ist, kann man kein
Kreuz aufmalen. Ja, kann man im Grunde schon so übernehmen, diesen Effekt.
Ich finde überhaupt die Menge, die Tiefe und die Verworrenheit der Pseudowissenschaft in diesem Film ist grandios. Wirklich grandios. Es sind ja beides Wissenschaftler der Royal Society, und es wird auch viel über Evolution diskutiert.
Oh ja.
Und eigentlich der Affe soll ja sowas sein wie der Missing Link, ja. Also da, wo damals überall auf der Welt danach gesucht wurde, wo ist ein Beweis dafür, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Menschen und dem Affen. Die haben das mit der Evolution damals halt noch nicht so hundertprozentig verstanden gehabt. Aber es gab ja später auch ähnliche Funde in die Richtung. Und deswegen ist dieser Affenmensch denn Christopher Lees Charakter so wichtig. Aber so zum Beispiel dieses Wesen, Menschen, die es tötet, die Gedanken entzieht, und das äußert sich darin, dass die Gedanken, dass die Gehirne vollkommen glatt sind, weil die Erinnerungen äußern sich ja in Form von Furchen im Gehirn. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich alle mit einem glatten Gehirn zur Welt, und dann furchen sich so die Erinnerungen in unser Gehirn hinein.
Das ist ja auch ein Gesicht falten mit der Zeit, damit das mit dem Gehirn genauso sein.
Ist total
logisch. Das
ist
logisch. Genau.
So eine großartige Szene, wo Peter Cushing mit der Bakteriologin, die ihn damit leitet, die zusammen halt eines der Opfer obduzieren und dann den Kopf aufmachen. Und das wird auch alles so gezeigt. Und da drin ist dann halt so ein Gehirn, das sieht aus wie so ein Ballon. Es ist wirklich komplett flach.
Ja.
Und es hat keine Falten mehr. Sein Wissen wurde ausgesaugt. Ist auch vollkommen klar. Also da stellt das keiner in Frage oder wie kommt das, sondern es ist vollkommen klar, sein Wissen wurde ausgesaugt.
Dann kommt also wieder die Zitate, ganz toll. Ich weiß nicht, ob es Christopher Lee ist. Ich glaube, Christopher Lee erklärt dann dem Polizisten, worum es geht. Eben, dass diese Kreatur das Wissen aussaugt aus den Leuten. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dieses Monster hat jetzt das Wissen von dem Schaffner, von der Spionin und von noch irgendjemandem.
Den Dieb.
Und dem Dieb, genau. Und wenn er jetzt ihr Wissen noch stehlen würde, dann hätte es noch das Wissen des Polizisten. Und dann meinte er: Ja, ich bin ja nur ein Polizist, ich bin nicht sonderlich gebildet. Das ist ganz großartig. Und später bietet sich der Priester diesem Monster an. Und dann sagt das Monster hier, ja, Priester, in deinem Schädel befindet sich nichts, was mir nutzen könnte. Ja, das ist toll.
Das ist eigentlich ein atheistisches Manifest, dieser Film.
Der Priester ist auch total super. Das ist total der irre, also auch wieder so ein super Klischee, der irre Priester, wobei, er ist, glaube ich, eher ein Mönch irgendwie, der auch immer seine Prophezeiung vom Stapel lässt und
Russe genau natürlich. Weiß.
Ja. Ist auch Russe, genau. Ist so ein Rasputin-artiger Mönch, der irgendwie voll Bescheid weiß, aber den natürlich keiner glaubt und der irgendwie auch rüberkommt wie so ein irrer Spinner.
Ich habe so, I got a crazy Russian accent.
Ja, super. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass er sozusagen der Dienstleister ist von dem Grafen. Also die haben den eingestellt für ihr Seelenheil. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also ist auch nur ein Job dann. Und er hat ja dann, taucht irgendwie, sagen wir mal so am Rande auf, ganz am Ende, dass er irgendwie verliebt ist in die Frau des Grafen oder die Tochter. Ich weiß es nicht.
Die Tochter, die ist zu jung. Ja,
irgendwie etwas merkwürdig. Wir sind im Grunde schon mitten dabei, um zu gucken, was man hier rollenspielerisch aus dem Film rausholen kann. Und ich muss sagen, das ist also ohne Ende.
Ja.
Ich habe hier, also die Notizen gehen hier Seite über Seite. Ich fange einfach mal mit was ganz Banalem an. Ich fand das gar nicht schlecht, weil der Cast ist ja relativ groß in dem Zug und die Leute werden immer mit so kleinen Szenen vorgestellt. Das fand ich irgendwie nicht schlecht. Die Schachfigur, die auf dem Boden liegt und dann geht Christopher Lee irgendwie ins Abteil und der Ingenieur und der spielt dann an diesem Schachspiel rum. Dann der kleine Hund, der dann irgendwie rumbellt und das ist dann die Tochter des Grafen. Also das fand ich irgendwie ganz nett gemacht. Also gerade wenn man irgendwie einen größeren Cast hat, kann man sowas ganz nett einführen.
Man wird so schön an die Charaktere so rangeführt, die da irgendwie auftauchen. Einige davon spielen wirklich eine super untergeordnete Rolle, aber trotzdem werden die alle so, die irgendwie später ermordet werden oder Opfer werden oder nur mal kurz aufschreien oder einen dummen Gedanken irgendwie loswerden, irgendwie mal vorgestellt. Das ist wirklich ganz schön gemacht, ja.
Ich glaube, der Film ist auch so ein Vorgänger von Alien oder The Thing, wo du einen abgeschlossenen Raum hast, noch dazu etwas, was in Bewegung ist hier. Und dann hast du eine fremde Macht, die du nicht wirklich identifizieren kannst, die nachher auch die Form von Menschen annehmen kann. Und dadurch kommt unglaubliche Spannung auf.
Und du hast halt auch so ein paar Charaktere, die irgendwie eine eigene Motivation verfolgen. Der Peter Cushing-Charakter will zum Beispiel unbedingt wissen, was da in der Kiste ist. Was hat Christopher Lee bei seiner Expedition gefunden? Ja, da gibt es auch ein, zwei andere Leute, die das unbedingt wissen wollen. Und die sind dann versuchen immer mal wieder irgendwie da das Tuch hochzuheben und durch den Spalt zu gucken. Und der eine Schaffner oder so, der wird ja auch deswegen zum Opfer des Ganzen, weil er da irgendwie zu viel rumfuckelt. So, das ist so die eine Geschichte. Dann gibt es diese Spionin, die von der Gräfin, glaube ich, die Brosche klauen will.
Die keine Fahrkarte besitzt.
Die auch keine Fahrkarte besitzt, genau. Also dann gibt es den Mönch, der, wie sich viel zu spät herausstellt, verliebt ist in die Gräfin. Und das war schon alles ganz gut irgendwie so zusammenkonstruiert. Das war halt auch so ein exemplarisches Beispiel, was halt, dass es Sinn macht, so eine Relationship-Map zu haben, wenn man auf so kleinen Raum spielt, mit vielen Charakteren, die irgendwie eigene Ziele verfolgen und mehr oder weniger miteinander verknüpft sind.
Selbst die beiden Wissenschaftler, also Peter Cushing und Christopher Lee, die haben ja durchaus so einen Konkurrenzkampf. Ich hatte so den Eindruck, bei der Royal Society, ne, so der Club, bei dem es darum geht, eben geilen Scheiß überall auf der Welt zu finden und wer den geilsten Scheiß hat, der ist dann hier am angesehensten in seinem Club. Das fand ich irgendwie ganz cool von der Idee her.
Obwohl sie sich so ähnlich sind, von der Ausrichtung her, unterscheiden die sich doch auch ganz stark. Also
exakt, ja.
Beide spielen halt einen Professor, ja, beide Charaktere sind so Professoren, aber trotzdem sind die sehr unterschiedlich. Der Cushing ist irgendwie so ein bisschen zwielichtiger auch. Am Bahnhof gibt es diese Situation, wo Christopher Lee keine Fahrkarte hat.
Genau, Christopher Lee hat keine Fahrkarte.
Keine Fahrkarte, sie können nicht mit, ja. Und dann kommt der Cushing halt dazu und er löst dann halt irgendwie so das Problem auf seine Art und hilft Christopher Lee dann. Und dann meint er zu Christopher Lee, als er dann fertig ist, zu Hause nennen wir das einen chinesischen Händedruck. Und Christopher Lee meint dann nur so ganz trocken, also ich nenne so etwas Bestechung.
Im Englischen mit seinem herrlichen rollenden R, so Corruption.
Was ich auch ziemlich gut fand, war typische Situation da, ne? Jeder von uns könnte die Bestie sein.
Mhm.
Bestie, Sir, wir sind Briten.
Ja, super.
Da ist auch im Grunde dieses The Thing-Ding, ja, weil also wie diese, der wandert ja im Grunde die Bedrohung von Person zu Person. Das ist nicht klar, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Böse?
Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass es eben dann noch diesen Gastauftritt von Telly Savalas gibt.
Der Überfall.
Überfall von einem russischen, was ist er, General?
Ich glaube Kosake oder so.
Ja, genau, der ist Verrücktes. Also abgesehen davon, dass das ein total irres Element im Film ist und Telly Savalas offensichtlich nur da ist, um seinen Scheck abzuholen und wahrscheinlich noch ein paar Kulissen kaputt zu machen und einfach durchzudrehen und einfach Telly Savalas zu sein. Finde ich, das ist auch etwas, was man nehmen kann, wenn du sowas so wunderschön aufgegleist hast. Siehst du, see what I did there? Wunderschön aufgegleist hast. Und dann ist alles so, und dann entwickelt sich das. Und dann ein Element reinplatzen zu lassen, das vollkommen zufällig scheint und das Ganze neu aufmischt.
Damit rechnet man eigentlich auch nicht, wenn man den Film guckt. Man hat halt irgendwie so, ja, das ist der Zug und da sind halt diese ganzen Herrschaften irgendwie und die haben halt, versuchen halt das, diese Bedrohung irgendwie zu lösen und das Wissenschaftler und dann kommt halt irgendwie so dieser Knallmoment, wo auf einmal diese neue Partei auftaucht, alle als Geiseln nimmt und da alles aufmischt. Es ist so ein bisschen auch so dieses, ja, wenn die Handlung stockt, dann lass die Ninjas auftauchen.
Stimmt. Ja, lass was explodieren. Und wenn es der Zug ist.
Oder lass was explodieren und dann geht's schon irgendwie weiter. Weil im Grunde kann man auch diesen ganzen, weiß nicht, 10 Minuten oder wie lang das ist, diese ganze Geschichte kann man fast so rausnehmen. Die ist eigentlich, steht die so ein bisschen allein, die ganze Telly Savalas-Sache. Mhm. Klar, das eskaliert dann nachher noch in dieser Riesenballerei, aber irgendwo hätte man sich das fast sparen können. Aber es ist halt trotzdem, macht das irgendwie charmant.
Ich meine, am Ende werden die Toten sozusagen nochmal gebraucht, damit sie alle zu Zombies werden, damit es mehr Zombies im Zug gibt.
Ja, stimmt. Ja, das hat doch Sinn. Ja, hast recht. Da hängt ja noch so diese Zombie-Apokalypse.
Ja, aber da dreht sich der Film noch einmal. Also ich fand, der Film hat so viele überraschende Wendungen, die aber jetzt nicht komplett abstrus sind, sondern wirklich jeweils die Spannung nochmal in die Höhe treiben. Das war schon beeindruckend.
Eine Sache wollte ich noch ganz kurz, die kann ich einfach nicht stehen lassen. Die Sache mit den Augen und dem Mikroskop, diese Idee war so absurd, da würde ich, also da kommt doch keiner drauf. Ja, also die untersuchen dann die Augenflüssigkeit der Opfer von diesen Affenmenschen oder sogar die Augen von dem Affen selber, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, vom Affen selber, ja.
Ja, und haben sie unter dem Mikroskop und dann gucken die da rein und dann sehen die auf einmal Bilder aus der Urzeit, so ein Brontosaurier und die Erde aus dem Weltraum ausgesehen, was sie auch sofort erkennen. Ja, das ist die Erde aus dem Weltraum. Ja, und da schaut dann irgendwie jeder irgendwie mal durch, jeder, der irgendwie wichtig ist. Ich glaube sogar der Inspektor, auf jeden Fall die Wissenschaftler alle. Ja, und dann, nachdem alle fertig sind, klaut der Mönch erstmal das Auge.
Ja.
Ja, aber diese ganze absurde Idee, dass die Bildinformationen gespeichert sind in der Augenflüssigkeit, fand ich so großartig. Also da könnte man einfach auch irgendwie was draus machen, glaube ich.
Klassisches Ding aus dem 19. Jahrhundert. Der Jack the Ripper, fotografieren sie die Augen von dem Opfer, ne? Denn da sind das Letzte ist dann eingebrannt, was sie gesehen hat. Ne?
Mhm. Ja, herrlich. Wie gesagt, wirklich brillante Pseudowissenschaft. Also die sind dann alle scharf auf das Auge, weil sie dann mit der Augenflüssigkeit die gesamte Erdgeschichte eigentlich nachvollziehen könnten, wenn sie dann nur irgendwie ein gut genuges Mikroskop haben. Keine Ahnung, wie das Ganze dann chronologisch angeordnet ist. Aber die Idee ist echt ziemlich irre.
Ich mochte noch die schönen Außenaufnahmen, also teilweise die komplett verlassenen, vereisten Bahnstationen. Da ist auch ein weiteres Top-Zitat meiner Meinung nach, wo dann über den Ticker kommt. Moskau sagt, wir sollen den Zug entgleisen lassen. In Ordnung, vielleicht ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, ist dann einfach hier, absoluter Kadavergehorsam hier. Ja, müssen wir dann wohl machen, ne?
Ja, und sterben halt alle.
Ist aber wohl die richtige Entscheidung, das müssen wir jetzt wohl tun, genau.
Ja, richtig, ja. Die werden ja keinen Unsinn erzählen da in Moskau. Insgesamt muss ich sagen, das war schon also sehr unterhaltsam, als ich gedacht hätte. Also ich finde, da gibt's auch keine langweilige Situation in dem Film. Also weil da immer was passiert.
Ja, das stimmt. Es ist wirklich unheimlich viel Zeug, was da irgendwie kommt. Da ist ja auch noch, der Mönch ist ja auch so ein ganz eigenes Thema, der ja irgendwann dann auch den Renfield macht und sich als Diener anbietet für das Monster. Ja, ist ja auch nochmal so ein Element. Also ich meine, der Film geht auch gerade mal so 80 Minuten, aber da ist so viel Kram drin, wo es schon fast schade ist, dass viele Gedanken einfach dann irgendwie nicht weitergeführt werden, die da angebrochen werden. So, wenn man den Film eins zur Last legen könnte, dann dass er eigentlich hätte länger sein können.
Ja, oder man hätte eben sich konzentrieren müssen auf irgendwie so ein paar Elemente. Aber die haben eben alles gemacht. Darum, ich glaube schon fast, das ist irgendwie die vollständige Fassung des Films. Die ging wahrscheinlich hier 2 Stunden oder was. Also könnte ich mir gut vorstellen. Dann haben die es einfach zusammengeschnibbelt.
Ja, wobei ich glaube, die haben ja recht missliche Bedingungen gehabt bei der Produktion dieses Films und auch nicht viel Budget. Ich habe gelesen, dass sie irgendwie, also jeden Waggon vom Express einzeln gebaut haben, aber nacheinander. Sie hatten irgendwie nur einen Ort.
Sie hatten nur einen Waggon.
Die waren nur einen Waggon.
Sie hatten nur einen Waggon.
Meine Güte, okay.
Und es gibt ja, wenn man drauf achtet, dann gibt es ja irgendwie auch nur drei oder vier Varianten. Es gibt diesen Lagerwaggon, es gibt diesen Salon, wo die essen, es gibt diesen Schlafwaggon. Ja, und ich glaube, das war's sogar. Das sind die drei, ne?
Ja, das stimmt.
Da passiert alles, diese drei. Und dafür, dass sie halt wirklich das so alles umbauen mussten und dann am Ende alles zusammenschneiden, also, fand ich schon gut gemacht.
Ja. Was sagt ihr denn zu dem Monster? Also ist das ein rollenspielerisches Ding? Also kann man das gut verwenden?
Ja, sicher, total. Also ich finde das ziemlich perfekt. Also wie gesagt, das hat auch wieder so ein bisschen was Cthulhuides von seinem kosmischen, von der kosmischen Herkunft her, vom Zeitpunkt auch her, so ein bisschen die Gaslichtzeit. Ja, da ist genug Neugier drin, da ist genug Wissenschaft oder Pseudowissenschaft drin und dann eben dieser Alien / das Ding aus einer anderen Welt Effekt, ein Monster, das verborgen, man weiß nicht genau, was es, wer es ist, durch einen Zug schleicht, durch einen fahrenden Zug und einen nach dem anderen umbringt auf grausame Art und Weise. Es gibt nämlich auch wirklich einige wirklich eklige Effekte in dem Film.
Wie gesagt, wir haben ja schon von den Gehirn und Augen gesprochen und das ist, wird auch alles relativ eindeutig gezeigt.
Da bleibt die Kamera auch lang drauf, ja.
Also da haben sie schon, der war wahrscheinlich auch nicht billig, die Effekte, und dementsprechend muss man das dann halt auch zeigen, was man da gemacht hat.
Ja.
Auch interessant, gerade in dem Kontext halt mit dieser, jeder von denen könnte halt der Böse sein oder die Bestie sein, ist halt auch rauszufinden, ja, wer ist es denn? Ja, wie kriegen wir das raus? Das ist ja bei The Thing genauso ein Thema wie halt auch hier in dem Film.
Ja.
Irgendwie rauszufinden, was ist der entlarvende Faktor, wodurch verraten die sich? Und finde ich in dem Film auch ganz gut gelöst. Ja, und auch so eine Sache, die man halt fürs Rollenspiel gut aufgreifen kann.
Wobei auch da wieder eine Top-Szene, wo Christopher Lian sagt, keiner sollte alleine irgendwo hingehen, wir sollen immer zusammenbleiben, immer zwei Leute. Nächste Szene, Christopher Lee alleine recherchiert in einem Abteil, wo das Fenster offen steht. Klassiker. Was ich ziemlich cool finde eigentlich von der Idee her, ist, dass das Monster sich verändert, je nachdem, wessen Gehirn es aussaugt. Wenn du überlegst, dass es so bauen kannst, also du hast eben verschiedene Opfer und du bestimmst eben zufällig, was eben passiert. Wenn es den Grafen eben frisst oder aussaugt, dann wird es eloquenter zum Beispiel. Wenn es aber den Soldaten aussaugt, dann kann es besser schießen und sowas. Und dann gibt es eine ganz andere Richtung, wie die Strategie des Monsters auch ist, um sozusagen alle zu besiegen. Ich glaube, da könnte man ein sehr interessantes, auch Sandbox-artiges Szenario bauen, in Anführungszeichen, eben aber in einem abgeschlossenen Raum. Also das fand ich sehr interessant.
Ja, im Grunde so wie hier. Du musst halt so einen Cast zusammenstellen von möglichst unterschiedlichen Charakteren, die halt irgendwie miteinander verknüpft sind an einem Ort.
Ja.
Und halt das Monster auftauchen lassen, das dann abhängig von dem, was halt sich in der Sandbox ergibt, unterschiedliche Fähigkeiten halt bekommen kann, abhängig von seinen Opfern.
Fand ich auch für den Spielleiter ganz interessant, weil er dann andere Arten hat, wie er die Leute umbringen kann mit dem Monster eben.
Ja, und ich fand's auch spannend, dass du verschiedene Charaktere hast, die unterschiedliche Dinge vorhaben mit dem Monster. Ja? Der eine will es wieder einfangen, der andere will es studieren, der dritte will sich dem Monster ergeben oder eins werden mit ihm und der nächste will es töten. Also nicht so, hey, wir sind alle im selben Boot oder im selben Zug und alle wollen das Monster töten, sondern selbst in diesem Konflikt hat jeder ein Eigeninteresse. Das war spannend.
Ja, sehe ich auch so. Das war ziemlich gut gemacht. Außerdem der Orient-Express, Transsibirische Eisenbahn, das sind einfach schon Orte, die so aufgeladen sind mit Atmosphäre, da musst du nur noch einen Affenmenschenfossil reinbringen, dann explodiert das Ganze. Ja, das war der Horror-Express. Wir kommen langsam zum Ende. Ich fand, wir hatten zwei relativ klassische Horrorfilme aus alten Zeiten. Erschreckend sind sie jetzt vielleicht nicht gerade, aber die Ideen, die sie bringen, fand ich eigentlich doch ganz interessant.
Ich habe die beiden Filme ja nicht ohne Grund ausgesucht. Ich finde die beide super. Wenn man irgendwie sich mit alten Sehgewohnheiten anfreunden kann, dann denke ich mal, kann das jeden Spielleiter von Gruselrollenspielen irgendwie schon was bringen.
Ja, The City of the Dead, wie gesagt, fand ich wirklich eher lustiger als was anderes. Aber atmosphärisch gemacht, war auch ein Erstling des Regisseurs. Ich habe die gute Stunde nicht bereut, die ich da rein investiert habe. Horror Express ist echt ein Juwel. Ich meine, da steht doch ein Remake an.
Moment mal, da steht ein Remake an?
Der hätte auf jeden Fall eins verdient. Ja, okay. Es steht keins an, leider.
Da muss eines her. Ich meine, ja, es gibt viele schlechte Remakes, aber es gibt auch einige Remakes. Ich meine, The Thing ist auch ein Remake. Ich meine jetzt Carpenters, The Thing. Fast alle seine Filme sind Remakes. Und man kann einfach das aus heutiger Sicht nochmal zu machen. Es könnte cool sein, wenn es nicht allzu viel CGI drin ist.
Auf jeden Fall. Also der bietet auf jeden Fall eine Menge Material, das man nochmal irgendwie aufgreifen könnte und unter modernen Gesichtspunkten nochmal betrachten könnte.
Das Monster ist kreativ genug und genug schwurbelnde pseudowissenschaftlichen Sachen würde wahrscheinlich viel Publikum ansprechen heutzutage. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Gefallen finden würde, ja. Dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Besprechung, Markus, Frank. Danke für die Auswahl an Filmen. Beim nächsten Mal wird's, glaube ich, actionreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kommen auch nochmal zwei richtige Perlen zum Einsatz.
Ja, da wird's dann ein bisschen unkultivierter, würde ich sagen. Nachdem wir uns jetzt im Horror-Express befunden haben, geht's dann eher in exotischere Gefilde. Aber ich will nicht alles vorwegnehmen.
Das ist richtig. Und nicht weniger interessant aus rollenspielerischer Sicht. Allerletzter Punkt. Es ist super schade. Ich würde total gerne wieder beenden den Podcast hier mit dem Soundcheck aus dem Horror Express, der ein bisschen westernhaft war so am Ende.
Und die Schauspieler bzw. die Charaktere pfeifen den selber.
Ja, das stimmt. Ich wollte das.
Beide Soundtracks waren wirklich gut. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, toll. Aber ich fand beide Soundtracks sehr stark.
Beim Horror Express am Ende nochmal, das hat so ein bisschen schon was wie die Barbaren. Also so, klasse. Aber ich will nicht hier in die Rechtsproblematiken reinkommen mit Dingen, die ich hier wiedergebe. Darum müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie wir das Ganze hier pfeifen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!